Ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Ich glaube, ich habe nachgeguckt, ich glaube irgendwann Mitte November oder so war ich das letzte Mal hier, also schon überfällig, würde ich sagen. Und ich persönlich freue mich sehr, dass ich gerade heute hier sein darf und für euch predigen darf, weil ich das Privileg habe, eine neue Predigtreihe zu beginnen. Und zwar eine, von der ich mal sehr gespannt bin, was du so davon hältst. Können ja mal die Titelfolie anmachen. Genau, wir werden in den nächsten Wochen über die 10 Gebote sprechen. Gottes gute Gebote. Und ich weiß nicht, was die 10 Gebote so in dir auslösen. Ob du genau wie ich auch sehr gespannt bist, was Nico, Stefan, Timo und der ganze Rest der Bande da alles zu den Geboten jetzt die nächsten Wochen zu sagen haben. Oder ob du dir eher so denkst, ja, jetzt geht es wieder darum, was ich alles falsch mache und dass ich das und das nicht tun soll. Also sowas brauche ich jetzt eigentlich nicht so dringend. Und wenn du diesen Gedanken hast, dann kann ich das verstehen. Und ich hoffe sehr, dass diese Predigtreihe für dich nicht so rüberkommen wird, als ging es nur darum, tu das, lass das und bessere dich endlich. Aber ich vermute mal jetzt einfach ganz stark, dass es keinen hier im Raum gibt, der sich jetzt gerade denkt, 10 Gebote? Was ist das denn? Weil ich glaube, selbst wenn du jetzt, wenn dich irgendjemand heute mitgeschleppt hast und du bist das erste Mal hier, dann willkommen, cool, dass du da bist. Aber dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du trotzdem schon mal was von den 10 Geboten gehört hast. Die sind einfach viel zu bekannt für jedermann. Du kennst dich vielleicht nicht alle auswendig, meinetwegen, aber du wirst doch wissen, das steht irgendwo in der Bibel. Denn die 10 Gebote kennt man. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Bibeltexte überhaupt. Und ich unterstelle uns jetzt einfach mal, dass diese 10 Gebote, die da stehen, dass ihr diese Auflistung kennt. Also du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, du sollst den Sabbat halten, sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten und du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Knecht, Markt, Rind, Esel, ich glaube, das war's, ein paar Sachen kommen da noch. So, ne? Das ist das, was die allermeisten kennen. Vielleicht nicht unbedingt auswendig kennen, aber kennen. Aber was ich glaube, was wir nicht auf dem Schirm haben, ist Folgendes. Die 10 Gebote sind eigentlich ziemlich lang. Und man braucht im Prinzip Schriftgröße 1, um die alle auf einer Folie zu zeigen. Und das musst du jetzt auch gar nicht alles lesen können. Das soll dir nur zeigen, die 10 Gebote bestehen aus weit mehr als nur aus einer Liste von kurzen 10 Regeln und die du einhalten musst und dann ist gut. Nein, die 10 Gebote sind eingebettet in eine ganze Geschichte, in eine längere Erzählung. Und die sind auch gar nicht unbedingt an dich und mich und die ganze Menschheit gerichtet, sondern ursprünglich an das Volk Israel. Und zu guter Letzt sind die 10 Gebote auch gar nicht so klar an manchen Stellen voneinander abzugrenzen, dass man immer weiß, wo beginnt das erste, wo beginnt das letzte Gebot. Denn wenn man das so anguckt, dann sind die 10 Gebote ja gerade nicht so kurz und übersichtlich, wie man, wenn man so einen Zettel an Aushang hängt. Da hast du dann 10 Punkte, die musst du irgendwie beachten. So, sondern manche Gebote werden richtig ausführlich erklärt. Wie zum Beispiel das Sabbatgebot. Also da steht noch, seht, wie lang dieses eine Gebot ist. Oder dann gibt es noch so einen Motivsatz bei anderen Geboten dabei, der dir angibt, warum du das tun wolltest. Zum Beispiel beim Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, da steht dann noch dahinter, damit du lange lebst in dem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird. Ich habe jetzt immer die altbekannte Luther-Übersetzung genommen, weil viele die, glaube ich, im Kopf haben. Und was die Zählung betrifft, so kann man ja nicht einfach nur die Imperative zählen, also einfach zählen, wie oft wird ein Befehl benutzt, weil dann würde man auf 14, glaube ich, kommen. Aber das passt ja auch nicht, weil die Bibel selbst von 10 Geboten spricht. Zum Beispiel in 2. Mose 34, da heißt es in Vers 28, 40 Tage und Nächte blieb Mose dort bei Jahwe und dieser schrieb die 10 Gebote, wörtlich die 10 Worte, auf des Bundes auf die Steintafeln. Das heißt, es müssen irgendwie auch von der Bibel her 10 sein. Aber wie genau man die 10 Gebote jetzt zählt, das haben Christen im Laufe der Zeit jeweils ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Ihr könnt hier mal so eine kleine Übersicht sehen. Da seht ihr zum Beispiel ganz links oben bei der Selbstvorstellung Jahwes, dass die Freikirchen diese ersten beiden Verse oft als Präambel verstehen. Also, dass die Worte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, dass diese Worte kein Gebot sind, sondern so eine Art Vorwort, eine Einführung, bevor dann mit, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, so das erste Gebot folgt, das eigentliche Gebot folgt. Für die Juden wäre diese Präambel aber schon das erste Gebot zum Beispiel. Und du sollst keine Götter haben neben mir, wäre schon das zweite. Während die christlichen Großkirchen, die ihr in den rechten drei Spalten seht, das Ganze alles als ein großes Gebot betrachten. So, ich will mich da jetzt gar nicht so lange mit aufhalten, ihr müsst das auch nicht auswendig lernen. Mir ging es jetzt nur darum zu zeigen, die Reihenfolge der 10 Gebote ist gar nicht so einfach festzulegen. Und warum ist das wichtig? Weil das liegt daran, dass die 10 Gebote in eine Erzählung eingebettet sind. Und genau diesen Rahmen der Erzählung will ich heute mit uns anschauen. In den nächsten Wochen werden wir dann immer eins der Gebote rausgreifen und das dann näher betrachten. Aber heute geht es erstmal darum, was ist überhaupt der Kontext der 10 Gebote? Also was hat es zum Beispiel mit dem Berg Sinai auf sich? Warum gibt es diese Steintafeln und diesen Bund? Warum sind die 10 Gebote nicht einfach eine kurze, knappe Liste, die man mal kurz im Kühlschrank anheften kann? Sondern warum sind die an vielen Stellen so ausführlich? Und um diese Fragen zu beantworten, sollten wir natürlich erstmal damit anfangen, dass wir diesen Rahmen der Erzählung lesen. Ich fange mal mit den ersten beiden Versen an, 2. Mose 20. Dann redete Gott. Er sagte, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. So, diese beiden Verse allein sind schon etwas sehr, sehr Besonderes in der Bibel. Denn ich weiß nicht, wie viel du aus dem Alten Testament schon gelesen hast, aber die Worte, dann redete Gott, sind für sich genommen etwas sehr Seltenes. Und zwar nicht in dem Sinne, dass Gott in der Bibel nie redet, der redet eine Menge, sondern in dem Sinne, dass Gott direkt redet. Dieser Vers ist der einzige Vers im gesamten Alten Testament, in dem Gott direkt und unmittelbar zum Volk Israel redet. Nicht durch Mose, nicht durch irgendeinen Propheten, dem Gott so eine Erscheinung schenkt und dann soll er das dann weitergeben, sondern Gott redet direkt mit einer akustisch hörbaren Stimme. Ich weiß nicht, ob du das so glauben kannst oder ob die Bibel für dich eher so eine menschliche Sammlung von Gedanken über Gott ist, aber diese Stelle hier erhebt ganz klar den Anspruch, Gott redet. Und zwar laut und deutlich und für jeden wahrnehmbar. Das können wir nämlich aus dem Ende der Geschichte ableiten, wo es, nachdem Gott die 10 Gebote gegeben hat, heißt, das ganze Volk erlebte mit, wie es blitzte und donnerte, wie das Widderhorn erklang und wie der Berg rauchte. Sie zitterten vor Angst und blieben in sicherem Abstand stehen. So ist es für die Israeliten, die Worte Gottes zu hören. Und ich will, dass ihr euch in den nächsten Minuten mit mir gerade mal wirklich bewusst macht und euch das aus der Sicht der Israeliten mal bildlich vor Augen führt und versucht, euch in deren Stelle zu versetzen in den nächsten Minuten. Also, stell dir vor, du bist Teil der Israeliten und ihr seid gerade aus Ägypten geflohen. Und ihr seid jetzt 2 Monate lang durch die Wüste gezogen und steht nun vor diesem Berg namens Sinai. Und ich will, dass ihr jetzt mal bewusst diese Brille ablegt, die eh schon weiß, wie die Bibel weitergeht. Die das Neue Testament kennt und die seit dem Kindergottesdienst gefühlt schon die halbe Bibel auswendig kennt. Legt diese Brille mal ab und versucht euch stattdessen die Brille eines Israeliten am Berg Sinai aufzusetzen. Denn da stehen gerade Menschen, die noch keine Bibel haben. Die noch nicht seit ihrer Kindheit im Kindergottesdienst beigebracht bekommen haben, wie Gott so ist. Sondern Gott ist für sie nur diese ominöse Gestalt, die immer zu diesem Mose redet. Und ihnen vor ein paar Monaten durch Mose gesagt hat, ich bin Jahwe. Ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich rette euch aus der Sklaverei. Mit starker Hand und durch große Strafgerichte, das werden dann später die 10 Plagen sein, werde ich euch erlösen. Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter befreit hat. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe und gebe es euch zum bleibenden Besitz. Ich, Jahwe. Das ist es, was sie von Mose erzählt bekommen haben. Dass dieser Gott, der sich irgendwie Jahwe nennt und der irgendwie zu unseren Vorfahren geredet haben soll, dass dieser Jahwe jetzt plötzlich wieder da ist, so nach hunderten von Jahren. Zumindest redet Mose die ganze Zeit von ihm. Und im Laufe der letzten Wochen, wenn er jetzt wieder die Brille der Israeliten aufhat, im Laufe der letzten Wochen hat dieser Jahwe schon ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet, dass es ihn wirklich gibt. Da gab es nämlich diese Plagen, die allesamt irgendwie ziemlich wundersam waren. Und manche von denen haben auch nur die Ägypter getroffen, gar nicht uns als Israeliten. Und dann ja noch diese Geschichte mit der Meerenge, wo sich auf einmal das Wasser geteilt hat und die konnten tatsächlich durch das Meer laufen. Das war krass. Und auch seit sie in der Wüste sind, ja, da war es immer wieder mal brenzlig. Zum Beispiel hatten die ständig Hunger und zwar großen. Aber auch da hat Mose mit diesem Jahwe immer irgendwie eine Lösung für sie gefunden. Und zuletzt motiviert es einen ja auch weiter zu laufen und diesem Jahwe durch die Wüste zu folgen, wenn man ihn in Form dieser Wolkensäule beziehungsweise dieser Feuersäule bei Nacht sehen kann. Also das heißt, irgendwie werden die Israeliten schon geglaubt haben, dieser Jahwe, den gibt's tatsächlich und der ist irgendwie ein besonderer Gott. Aber trotzdem gibt's da noch sehr, sehr, sehr viele Fragen, die sie haben. Zum Beispiel, dass Mose immer wieder von Jahwe mitteilt, dass er sagen soll, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und dass Jahwe so einen Bund mit ihnen schließen will. Das ist für sie irgendwie noch nicht so ganz greifbar, glaube ich. Was soll das bedeuten? Wie soll das aussehen? Wie soll eine Wolkensäule oder eine Feuersäule einen Bund mit uns schließen? Das geht doch nur, wenn man Jahwe tatsächlich mal als Person irgendwie sehen kann. Wie soll ich sonst einen Bund schließen? Doch nach 2 Monaten der Wanderung passiert etwas Besonderes. Sie schlagen ihr Lager vor einem Berg auf. Und damals wissen alle, auf einem Berg kann man prinzipiell den Göttern begegnen. Und die Feuersäule ist ja genau vor diesem Berg stehen geblieben. Sie sollten da lagern. Werden wir Jahwe also endlich mal zum ersten Mal sehen können? Und tatsächlich entscheidet sich Gott hier, an diesem Berg Sinai den Israeliten sich zu offenbaren. Ihr Lieben, lasst diese Brille der Israeliten noch eine kurze Weile auf dem Kopf. Ich lese in den nächsten Minuten mal stückchenweise einen etwas längeren Abschnitt aus dem Kapitel vor den 10 Geboten. Das erklärt, wie es mit den Israeliten, die jetzt vor dem Berg Sinai stehen, weitergeht. Lest mal mit, 2. Mose 19. Mose stieg den Berg hinauf zu Gott. Da rief Jahwe vom Berg herab, richte den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, folgende Botschaft aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch dagegen habe ich auf Flügeln getragen, wie ein Adler seine Jungen, und euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Jetzt sollt ihr wissen, wenn ihr meine Worte sorgsam beachtet und euch an die Bestimmungen des Bundes haltet, den ich mit euch schließen werde, dann werdet ihr mein besonderes Eigentum sein. Solch eine Stellung hat kein anderes Volk. Mir gehört zwar die ganze Welt, aber ihr sollt für mich ein Königreich von Priestern sein, ein Volk, das mir geweiht ist. Diese Worte sollst du den Israeliten übermitteln. Die Israeliten kriegen jetzt von Mose also gesagt, dieser Jahwe, der die ganze Zeit mit mir redet und der uns alle aus Ägypten geführt hat, der will euch jetzt exklusiv unter Vertrag nehmen. Der hat sich für euch entschieden und will, dass ihr als Volk einen Bund mit ihm schließt. Und was tun die Israeliten jetzt? Lass uns weiterlesen. Das ganze Volk antwortete einmütig, alles, was Jahwe gesagt hat, wollen wir tun. Mose überbrachte Jahwe die Antwort des Volkes. Da sagte Jahwe zu Mose, ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen. So kann das Volk hören, also akustisch wahrnehmbar hören, wie ich mit dir rede, damit es dir für alle Zeit Glauben schenkt. Geh zum Volk und sorge dafür, dass sie sich heute und morgen auf die Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen sich reinigen und ihre Kleider waschen, damit sie übermorgen bereit sind. Denn an diesem Tag werde ich, Jahwe, vor aller Augen auf den Berg Sinai herabkommen. Ihr merkt hoffentlich schon, die Spannung steigt für die Israeliten. Sie werden Jahwe sehen und hören können. Wahnsinn. Und völlig verständlich, dass Jahwe verlangt, dass sie sich davor reinigen. In der damaligen Zeit haben das alle verstanden. Das macht man so, das ist nur anständig. Aber irgendwie verlangt Jahwe jetzt durch Mose sogar noch mehr von ihnen. Ich lese noch mal weiter. Darum, sagt er jetzt zu Mose, ziehe eine Grenze um den Berg und warne das Volk, hütet euch davor, den Berg zu besteigen oder seine Ausläufer zu betreten. Wer dies tut, muss sterben. Jeder, der den Berg berührt, muss gesteinigt oder mit Speeren und Pfeilen erschossen werden. Er darf nicht am Leben bleiben. Das gilt für Menschen und Tiere. Erst wenn das Widderhorn langanhaltend ertönt, dürfen diejenigen, die ich dazu bestimme, auf den Berg steigen. Und hier merken wir und die Israeliten sehr schnell, Gott zu begegnen, Jahwe zu begegnen, das ist gar nicht so einfach. Da sind ganz schnell solche Kategorien wie Leben und Tod mit im Spiel. Und ich weiß nicht, ob du dir dessen immer bewusst bist, aber dass wir hier heute Morgen Gott immer einfach so begegnen können, das konnten die Menschen früher nicht. Das hat ganz viel mit diesem Ereignis zu tun, dass wir letzte Woche hier gefeiert haben, diesem Karfreitag, wo so ein ominöser Vorhang in diesem Tempel zerrissen hat. Damit hat das zu tun. Jahwe zu begegnen, ist eine gefährliche Angelegenheit. Und deshalb müssen die Israeliten Abstand halten. Da, wo Gott ist, ist es heilig. Und zwar so heilig, dass sich die Israeliten noch so sehr waschen und reinigen können. Sie werden diesen heiligen Bereich, der übrigens ganz bewusst an das Heilige, das Allerheiligste im Tempel erinnert, die werden das nicht betreten können. Und das respektieren die Israeliten auch. Sie führen jetzt alles so durch, das lesen wir jetzt nicht, wie Gott es durch Mose gesagt hat. Und jetzt im nächsten Textabschnitt sind diese 2 Tage vergangen. Jetzt kommt der große Moment, auf den alle gewartet haben. Jahwe offenbart sich. Lass uns das auch lesen. Am übernächsten Morgen begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke hüllte den Berggipfel ein und das laute Signal eines Widderhorns ertönte. Die Leute im Lager zitterten vor Angst. Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, damit sie Gott begegnen konnten. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der Sinai war ganz in Rauch gehüllt, während Jahwe, umgeben von Feuer, auf ihn herabkam. Rauchsäulen stiegen auf wie von einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte heftig und der Schall des Widderhorns wurde immer lauter. Mose sprach mit Gott und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. So kam Jahwe auf den Gipfel des Berges Sinai herab. Er rief Mose zu sich auf den Gipfel und Mose stieg hinauf. Das ist schon krass, oder? Das ist praktisch wie in einem Marvel-Film. Aber mit einem großen Unterschied. Das hier ist kein Fantasy-Roman. Das ist kein fiktiver Text von einem kreativen Mose, der sich als Hauptprotagonisten diesen Jahwe ausgedacht hat. Das ist auch keine Anekdote von früher, wo man die Ereignisse im Laufe der Jahre immer so ein bisschen krasser darstellt, als sie eigentlich waren. Sondern nein, das hier ist der reale Gott, an den wir hier und heute Morgen glauben. Das ist derselbe Gott, dessen Sohn letzte Woche an Ostern gestorben und wieder auferstanden ist. Und ich weiß nicht, ob du das für dich glauben kannst. Aber was du nicht machen kannst, ist das als Metapher zu lesen. Irgendwie zu glauben, zum Beispiel, dass Jesus nur in unseren Herzen auferstanden ist und aber nicht tatsächlich. Das ist nicht der Anspruch der Bibel. Der Anspruch der Bibel ist ganz oder gar nicht. Der Anspruch der Bibel ist, dass das, was da über die Israeliten am Berg Sinai beschrieben ist, so stattgefunden hat, dass du vor 3000 Jahren, über 3000 Jahren zu diesem Berg hättest laufen können und das miterleben können. Das ist der Anspruch der Bibel. Und das ist das Setting, in dem die Israeliten nun die 10 Gebote bekommen. Und zwar hören aus dem Mund Gottes, eines Gottes, der die ganze Welt geschaffen hat und der sich in seiner Herrlichkeit auf diesem Berg herabbegibt. Ich finde es schön, wie da immer dieses Herabbegeben, weil Gott ist noch weiter viel oben, als dieser Berg jemals sein kann. Und zwar so nah, dass es das Volk gerade noch aushalten kann. Alle haben Respekt, alle haben Angst. Aber dafür können sie die Stimme Gottes hören und ihn sehen, auch wenn Gott natürlich immer hinter Donner, Blitz, Wolken und Feuer verborgen bleibt. Und ich finde, das sollten wir wissen, wenn wir über die 10 Gebote nachdenken.
Denn ich stelle immer wieder fest, in Bezug auf die 10 Gebote tendieren ganz viele von uns dazu, einfach mit dem Zeitgeist zu gehen und die 10 Gebote lediglich als so einen unverbindlichen Vorschlag für ein gutes Leben zu betrachten. Aber im biblischen Sinne sind die 10 Gebote etwas unfassbar Entscheidendes. Sie sind das Erste, das Gott den Israeliten zu sagen hat, als er direkt zu ihnen spricht. Sie sind die absolute Grundlage für den Bund, den Gott mit den Israeliten schließen will. Die 10 Gebote sind keine nett ausgedachte Sammlung irgendeines findigen Bibelschreibers. Nein, die 10 Gebote stammen ja im wahrsten Sinne des Wortes, mehr als alle anderen Worte aus der Bibel, von Gott selbst. Weil sie stammen ja aus seiner Hand. Das können wir in 2. Mose 31 lesen. Als Jahwe Mose auf dem Berg Sinai alles gesagt hatte, übergab er ihm die beiden Tafeln, die mit dem Finger Gottes beschrieben waren, als Urkunde. Gott selbst schreibt die 10 Gebote. Und dann gibt er sie ihnen als Urkunde, und zwar als Urkunde für den Bund, den die Israeliten damals mit Gott geschlossen haben. Und das erklärt auch die Frage, warum es 2 Steintafeln gibt. Weil es ja 2 Vertragsparteien gibt. Und deshalb kriegt jede Partei ein Exemplar, wo alle Gebote draufstehen. Eine Tafel kriegt Israel, die andere kriegt Gott. Und wo sollen sie die Tafeln dann aufbewahren? In der Bundeslade, im Allerheiligsten, dort, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr hin durfte. Das so heilig ist, wie dieser Berg es an diesem Tag gewesen ist. Und deshalb sind die 10 Gebote für die Israeliten keine Sammlung kluger Sprüche. Nein, sie sind der Hauptbestandteil der Abmachung, die Jahwe mit ihnen getroffen hat. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Darum haltet diese Gebote und ich werde euch in das verheißene Land bringen und es euch gut gehen lassen. Das ist der Deal von Gott selbst. Versteht ihr? Die 10 Gebote sind nicht so ein x-beliebiger Text mit einer spannenden Wirkungsgeschichte, den man mögen kann oder nicht. Nein, das ist einer der zentralsten Texte des Christentums. Und ich sage bewusst des Christentums, weil im Neuen Testament alle diese Gebote nochmals bestätigt oder von Jesus sogar noch verschärft werden. Mit Ausnahme des Sabbatgebots, aber das kommt in den nächsten Wochen. Aber das heißt, die 10 Gebote sind auch zentraler Bestandteil des Christentums. Sie sind der Herzschlag Gottes und etwas, das man als Christ nicht einfach ignorieren kann. Und ich finde, das wird nochmal besonders deutlich, wenn man sich jetzt nochmal anschaut, wie das Volk denn damals darauf reagiert, als Gott die 10 Gebote fertig gesprochen hat. Das ganze Volk, den ersten Vers haben wir schon mal gelesen, das ganze Volk erlebte mit, wie es blitzte und donnerte, wie das Widderhorn erklang und wie der Berg damals rauchte. Sie zitterten vor Angst und blieben in sicherem Abstand stehen. Sprich du mit uns, baten sie Mose. Wir werden auf dich hören. Aber Gott soll nicht mit uns sprechen, sonst sterben wir. Habt keine Angst, sagte Mose zum Volk. Gott ist gekommen, um eure Herzen zu prüfen. Er will, dass ihr euer Leben lang Ehrfurcht vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt. Das Volk blieb in der Ferne stehen, während Mose sich der dunklen Wolke näherte, in der Gott war. Die Israeliten erkennen es an. Gott ist heilig. Und wir sind es nicht. Und darum sind auch seine Worte an uns heilig. Und wir haben sie auszuführen. Und es klingt erstmal so banal, dass solche einfachen Gebote wie du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, dass solche einfachen Gebote Teil eines so pompösen Ereignisses am Berg Sinai waren. Aber das ist der unmittelbare Wille Gottes für diese Menschen. Gott will, dass wir einander nicht töten, nicht belügen, nicht bestehlen, dass wir keine anderen Götter anbeten außer Jahwe selbst. Und falls du dir jetzt denkst, ja, das ist halt das Alte Testament, da ist Gott halt noch so ein bisschen strenger und ein bisschen bedrohlicher, das müssen wir doch jetzt auch alles gar nicht mehr einhalten, weil wir haben ja jetzt auch die Freiheit in Christus und deswegen ist das jetzt erstmal, vielleicht kennst du diese Gedanken. Wenn du das denkst, dann sollten wir mal darüber reden, wie dieser Christus, dessen Freiheit wir leben, die 10 Gebote in der Bergpredigt aufgreift. Da sagt nämlich Jesus zu den Menschen, übrigens auch von einem Berg aus, das ist bestimmt kein Zufall, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Also wenn Jesus hier etwas macht mit den 10 Geboten tut, dann, dass er sie eher noch verschärft. Im Prinzip hebt er den Anspruch daran, wie wir zu leben haben, im Neuen Testament eigentlich sogar nochmal auf ein neues Level. Weil er sagt, hey, Gott schaut ja nicht nur auf deine Taten, sondern kennt ja auch deine Gedanken. Er schaut auf deine Sprache, auf deine Motive, auf deine inneren Beweggründe. Das tut er dann ein paar Verse später auch nochmal mit, du sollst nicht Ehe brechen. Und das würde er höchstwahrscheinlich auch mit den ganzen anderen Geboten tun. Also diese Liste ist hier sicherlich nicht vollständig. Aber wisst ihr, ich finde es immer wieder spannend, dass es Christen gibt, die tatsächlich behaupten oder so das Denken haben, im Alten Testament ist Gott noch voller Strenge und Gericht und im Neuen Testament ist er dann voller Liebe und Barmherzigkeit. So als gäbe es in der Bibel 2 unterschiedliche Götter. Dabei sind jetzt doch Bibelstellen wie diese aus der Bergpredigt, die uns zeigen, nein, das Neue Testament setzt das Alte voraus. Jesus sagt es ja sogar in der Bergpredigt ganz am Anfang, diese glasklaren Worte, mal nächste Folie. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz, also auch die 10 Gebote oder die Worte der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. Das heißt, was Jesus hier tut, ist, dass er auf dem Alten Testament aufbaut und sagt, hey, das Alte Testament ist Fundament für alles, was ich euch lehre. Da hat sich nichts dran geändert. Das heißt, was Gott damals dem Volk Israels geboten hat, gilt in gewisser Weise auch für uns Christen. Und wir werden noch dazu kommen, was das dann im Konkreten für die einzelnen Gebote bedeutet. Aber schon jetzt müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, Gott hat im Neuen Testament denselben Anspruch an uns, wie er ihn im Alten Testament an das Volk Israel hatte. Alles, was sich im Neuen Testament geändert hat, ist dieses Ereignis, dass wir auch dann die Ewigkeit mit Gott verbringen werden und können, wenn wir das nicht mehr wiederholt nicht schaffen, diese Gebote einzuhalten. Das ist das, was sich geändert hat. Und das ist was Großes. Natürlich, versteht mich nicht falsch. Ne? Er ist wahrhaftig wieder auferstanden. Halleluja. Aber das heißt ja nicht, dass Gott in diesem Prozess irgendwie seinen Anspruch an uns gesenkt hätte. Es ist ja eben nicht, dass Jesus auf die Welt kommt, um Friede, Freude und Eierkuchen zu verkünden. Sondern der ist ja tatsächlich für uns gestorben am Kreuz. Da ist ja tatsächlich eine klare Strafe, die Jesus für uns getragen hat. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Der Anspruch Gottes daran, wie wir leben sollen, hat sich vom Berg Sinai bis in unsere Gegenwart heute nicht verändert. Es ist ja nicht so, als würde Gott nach der Auferstehung sagen, ja, früher fand ich das mit dem Lügen und Stehlen echt doof, aber heute, wisst ihr, ist mir das auch egal, ich sehe das inzwischen ein bisschen lockerer. Nee, Gott ist heute und morgen derselbe, immer da. Und das gilt gerade für die 10 Gebote, weil die im Unterschied zu all den anderen Geboten und Gesetzen im Alten Testament zeitlos formuliert sind. Das heißt, sie offenbaren den dauerhaften, ewigen Willen Gottes. Also es wird nie eine Zeit geben, in der Gott es plötzlich okay findet, wenn wir neidisch aufeinander sind oder den anderen bestehlen. Denn diese Gebote sind allgemeingültig formuliert. Das heißt, auch wenn Gott die 10 Gebote am Berg Sinai im konkreten Kontext der Israeliten damals hinein offenbart, so gelten diese 10 Gebote trotzdem heute genauso uns. Zum einen, weil sie im Neuen Testament ja immer wieder aufgegriffen werden, habe ich ja gerade schon gesagt. Und zum anderen, weil auch wir als Christen Gottes Volk sind. Wir sind ja hineingepfropft in den Ölbaum Israels, falls ihr diese Bibelstelle kennt. Und wenn du jetzt sagst, ja Moment mal, müssen wir denn dann auch wirklich die ganzen anderen Gebote und Gesetze im Alten Testament halten? Dann sag ich dir, ja, von ganzem Herzen, ja. Aber vielleicht etwas anders, als du das denkst. Lasst uns dazu mal die Worte von Jesus aus Matthäus 22 lesen. Als Jesus gefragt wird, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und jetzt das Entscheidende, der letzte Vers. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Also die Auffassung, dass alles, was im Alten Testament an Geboten und Gesetzen genannt ist, in diesen beiden Geboten zusammengefasst werden kann. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und tatsächlich kann man ja auch die 10 Gebote diesen beiden Geboten, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, zuordnen. Die ersten drei drehen sich ja darum, dass man Gott lieben soll. Er soll keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst den Sabbat ehren. Das sind alles Gebote, die haben damit zu tun, Gott zu lieben. Und die Gebote 4 bis 10 drehen sich darum, wie ich meinen Nächsten liebe. Du sollst nicht Vater und Mutter ehren, du sollst nicht begehren und so weiter. Das heißt, mit dem Doppelgebot der Liebe hat uns Jesus praktisch so ein Schema gegeben, in das wir alle Gebote der Bibel einsortieren können. Das heißt, wenn wir uns jetzt einfach mal beispielhaft das erste Gesetz nehmen, rausnehmen, das Gott den Israeliten nach den 10 Geboten gibt, dann können wir das gleich mal ausprobieren. Also wir sind jetzt einfach 2 Verse später als die 10 Gebote. Das lesen wir jetzt mal. Wenn du einen hebräischen Sklaven erwirbst, darfst du ihn höchstens 6 Jahre für dich arbeiten lassen. Mit Beginn des 7. Jahres muss er freigelassen werden, ohne dass ihn jemand loskaufen muss. So, dieses Gebot kann man doch wunderbar an dieses Schema einsortieren, oder? Denn wen soll ich mit diesem Gebot lieben? Gott oder meinen Nächsten? Meinen Nächsten. Offensichtlich. Es geht um einen Sklaven, nicht um Gott. Und so kann ich mir dieses Gebot, auch wenn ich das heutzutage natürlich nicht so wortwörtlich erfüllen kann, kann ich mir trotzdem anschauen und mir die Frage stellen, wie kann ich meinen Nächsten so lieben, wie Gott es sich wünscht? Denn ich kann natürlich in Deutschland nicht mal wortwörtlich einen Sklaven freilassen. Aber ich kann ja trotzdem das Prinzip dahinter klar erkennen. Weil das Prinzip dahinter ist, Gott hat ein Herz für die Unterprivilegierten. Gott will eine Gesellschaft, in der man sich um die Armen kümmert und in der die Ausbeutung nicht ewig weitergeht. Und wie man genau das dann in unserer heutigen Zeit umsetzt, das müssen wir dann, wie für jedes andere Gebot auch, einzeln ausloten und dann so im Diskutieren bewerten. Ne, vielleicht kann man da hier beim Verhältnis ansetzen, dass man so als Chef gegenüber seinen Arbeitnehmern hat. So, dass man als Chef seine Mitarbeiter nicht ausbeutet, sondern sich um sie kümmert oder ihre Arbeit wertschätzt. Das ist ein Versuch, so ein erstes Beispiel. Aber mit diesem Doppelgebot der Liebe haben wir doch ein wunderbares Werkzeug, um all diese Gebote, von denen es ja noch so viel mehr gibt, in der Bibel durchzugehen und uns zu fragen, wie kann mir dieses Gebot oder Gesetz helfen, Gott oder meinen Nächsten zu lieben? Und natürlich wird einem das bei manchen Geboten leichter fallen als bei anderen. Aber bei den 10 Geboten ist das doch sehr leicht, weil die eben allgemeingültig formuliert sind. Die beginnen nicht wie dieses Gebot mit, wenn du den und den Fall hast, dann passiert das und das. Sondern die 10 Gebote sind allgemein formuliert. Du sollst prinzipiell den Sabbat halten, du sollst prinzipiell nicht stehlen und so weiter. Das ist der Grund, aus dem die 10 Gebote auch heute noch so eine große Bedeutung haben und auch im Neuen Testament so oft aufgegriffen werden, weil sie uns leichter und konkreter als viele andere Texte deutlich machen, was Gott sich von uns und dieser Welt wünscht. Und ich hoffe, ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, dass dich diese Predigt heute motiviert, dir in den nächsten Wochen die 10 Gebote näher anschauen zu wollen. Denn auch wenn die 10 Gebote bestimmt nicht vollständig sind, weil man Gottes Willen ja nicht einfach in 10 kurzen Sätzen zusammenfassen kann, so bin ich doch davon überzeugt, dass eine Gesellschaft oder eine Gemeinde, die wirklich von ganzem Herzen nach den 10 Geboten leben will, sich radikal und massiv verändern wird. Und so gibt es manche Dinge in den 10 Geboten, die den allermeisten Nichtchristen aufgehen, also die sie auch als sinnvoll akzeptieren würden. Nahezu alle Staaten auf der Welt leben nach dem Grundsatz, du sollst nicht töten. Und haben ihre Verfassungen auch entsprechend formuliert. Auch beruht unsere ganze Rechtsprechung ja zum Beispiel nach den Grundsätzen, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht neidisch sein. Sonst könnten wir so ein staatliches Gebilde gar nicht aufbauen. Aber gerade die Gebote, die auf Gott bezogen sind, dass wir zum Beispiel keine anderen Götter neben ihm haben sollen und nur ihn anbeten sollen, das müssen wir den Menschen in unserer heutigen Zeit auf eine gute und gewinnbringende Art und Weise immer wieder deutlich machen und bewusst machen. Und so möchte ich uns einladen, dass wir die 10 Gebote nicht einfach für zweitrangig halten und denken so, ja, es geht ja nur um Jesus und die Liebe. Denn ja, das tut es, es geht um Jesus und die Liebe. Aber wie ich Jesus, wie ich Gott und meinen Nächsten lieben kann, dazu geben mir die 10 Gebote mehr als alle anderen Gebote und Gesetze der Bibel einen ganz klaren Aufschluss drüber. Daran kann ich mich orientieren. Wie liebe ich denn überhaupt meinen Nächsten? Und dann ist es auch in Ordnung, dass Gott Dinge von uns fordert. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass auch zum Lieben dazugehört, du sollst das und das nicht. Weil wenn wir uns darauf einlassen, dann merken wir, Gott möchte etwas Gutes für uns. Denn die 10 Gebote sind so einfach und doch so tief. Die sind so kurz und doch so lang, weil sie ja zu einer ganzen Geschichte gehören, die Gott mit den Israeliten und mit uns schreibt. Lasst uns die 10 Gebote ernst nehmen und sie in den nächsten Wochen gemeinsam näher erforschen. Amen. Lass mich noch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du direkt zu uns sprichst und offen mit uns kommunizierst. Und dass wir dir im Vergleich zu früher durch dieses Fest, das wir letzte Woche gefeiert haben, nahen dürfen und dich tatsächlich so kennenlernen und hören dürfen, wie du bist. Und eines Tages werden wir komplett bei dir sein und alles von dir sehen und begeistert vor dir stehen. Aber bis dahin hast du uns deinen Willen offenbart und hast uns gezeigt, was du dir von uns und von dieser Welt wünschst. Dass wir nicht neidisch sind, dass wir nicht stehlen. Ich bitte dich darum, dass du es uns mehr und mehr bewusst machst, wie wir das auch in unserem Leben umsetzen können. Und dass der Anspruch, den du an uns hast, nicht mehr zu einer Gefahr für uns wird, weil wir durch deinen Sohn gerecht gesprochen sind, aber zu einem Ansporn wird, zu sagen, du hast mich befreit, deshalb will ich so leben, wie du es verlangst. Und deshalb will ich meinen Nächsten lieben und deshalb will ich dich ehren. Gott, zeig dich uns und mach uns bewusst, wo wir noch so viel zu lernen haben, wo wir noch so viel besser zu werden haben. Aber zeig uns, dass es wirklich möglich ist, Fortschritt zu machen und wirklich besser darin zu werden, nicht neidisch zu sein, nicht zu stehlen, all diese Dinge. Offenbar dich uns, auch in dieser Predigtreihe. Und zeig uns, wie wir dich und unseren Nächsten lieben und ehren können.